Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir denken heute Morgen darüber nach, wie drei der Jünger Jesu in die Passionszeit gingen. Und wir wollen daraus lernen, welche innere Haltung wir in der jetzigen Passionszeit haben sollten. Es geht um drei negative Beispiele der Heiligen Schrift, einmal um Judas, dann um Petrus und um Thomas. Zunächst wenden wir uns Judas zu und lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 14 bis 16. Da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot hin zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Judas ist die tragische Gestalt in der Bibel. Er ist der, der den Herrn der Herrlichkeit verriet. Judas war ganz nahe dran am Himmelreich, aber er stürzte hinab in die tiefste Hölle. Im Jahr 1971 wurde das Musical Jesus Christus Superstar in New York uraufgeführt. In diesem Stück könnte man für Judas Iskariot geradezu eine gewisse Sympathie empfinden. Doch es wäre eine völlige Verdrehung der Wahrheit, würde man Judas in ein positives Licht hineinstellen. Der Herr Jesus sagt von ihm: Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Wir fragen uns, wie kam es zu diesem schrecklichen Geschehen? Wie kam es zu diesem schrecklichen Verrat an Jesus? Nun, manche gehen davon aus, dass Judas, bevor er zu Jesus kam, zu einer zelotischen Partei gehörte. Die Zeloten waren glühende Patrioten, die nichts sehnlicher wünschten, als dass ein starker Mann käme, der die verhassten Römer aus dem Land jagen führte. Es handelte sich also um eine politische Partei, um eine politische Bewegung. Die beiden Verbrecher, die zusammen mit Jesus gekreuzigt wurden, waren wohl Zeloten. Und andere wiederum halten das allerdings für unwahrscheinlich, dass Judas auch ein Zelot gewesen ist. Wie dem auch sei, eins kann man wohl mit Sicherheit sagen: Was Judas bis zum Schluss bei Jesus hielt, war nicht eine himmlische Gesinnung. Das zeigt sich an einer anderen Stelle, wo wir erfahren, dass Judas ein Dieb gewesen ist. Und so waren es bestimmt auch nur irdische Hoffnungen, die er im Blick auf die Aufrichtung des Reiches Gottes für Israel nährte. Irdische Hoffnungen. Dass die Aufrichtung des Reiches Gottes für Israel auch bei den übrigen Jüngern eine sehr, sehr große Rolle spielte, das zeigt sich nicht nur in der Zeit, als sie mit Jesus vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung zusammenfahren, sondern auch nach der Auferstehung Jesu. Da fragen sie ihn, wir lesen das in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 6, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Also diese Frage hat sie nie losgelassen. Wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Das bewegte die Jünger bis zum Schluss. Und doch war den übrigen Jüngern die Vergebung der Sünden das Wichtigste. Wir denken an das Bekenntnis des Petrus, stellvertretend für die anderen Jünger: Herr, du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war ihm also und auch den anderen, bis auf Judas, das Entscheidende. Jesus hatte Worte des ewigen Lebens. Obwohl Petrus zu jener Zeit nicht die Tragweite seines Bekenntnisses im Blick auf die Notwendigkeit der Passion und auch der Auferstehung Jesu erkannte. Das war ihm noch verborgen, aber er wusste und merkte, es geht bei Jesus nicht nur um irdische Dinge, um irdische Hoffnungen, sondern es geht bei Jesus um ewiges Leben. Das ist das Entscheidende. Judas wäre mit Sicherheit mit einer politischen Veränderung im Lande zufrieden gewesen. Er wäre damit zufrieden gewesen, einen einflussreichen, hochdotierten Posten am Königshofe zu haben. Der Weg, den Jesus ging, der Weg des Leidens, der Weg der Niedrigkeit, wurde ihm mehr und mehr zu einem Ärgernis. Wir denken daran, dass Jesus einmal sagte, selig sind solche, die sich nicht an mir ärgern, die seinen Leidensweg akzeptieren konnten und können bis in unsere Zeit, zu unserer ewigen Erlösung. Diese Menschen sind selig, die aber etwas anderes suchen bei Jesus, werden mit der Zeit nicht zufrieden sein können mit dem Evangelium. Und so war es auch bei Judas. Es ist wichtig, dass wir das Reich Gottes und die Reiche dieser Welt voneinander strikt trennen. Ewige Hoffnungen und irdische Hoffnungen muss man voneinander unterscheiden. Wir haben ja als deutsches Volk eine sehr, sehr notvolle Zeit hinter uns. Und in dieser Zeit, der Zeit des sogenannten Dritten Reiches, gab es viele, auch innerhalb der Gemeinde Jesu, die diesen Unterschied nicht durchziehen konnten. Sie waren erfüllt von großer Vaterliebe und konnten nicht unterscheiden zwischen dem Reich dieser Welt und dem Reich Gottes. Und so konnte es beispielsweise zu folgendem Ausspruch kommen, zu dem Ausspruch eines Predigers, eines Verkündigers des Evangeliums: Gott hat dem Volk Israel einen Simson geschenkt und uns hat er einen Führer gegeben. Merken also, wie die Dinge vermischt wurden und wie man nicht mehr unterscheiden konnte zwischen dem Reich dieser Welt und dem Reich Gottes. Im Reich Gottes steht die Vergebung der Sünden im Zentrum. Das bedeutet nicht, dass ein Mensch nicht hier und da dazu berufen sein kann, auch politische Verantwortung wahrzunehmen. Inwieweit das in unserer Zeit möglich ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber immer unter diesem Vorzeichen, die Dinge, die in dieser Welt laufen, auch politischer, wirtschaftlicher, sozialer Natur, sind vorläufig. Diese Welt steht grundsätzlich unter dem Gericht Gottes. Die ganze Welt liegt im Argen, so lesen wir im ersten Johannesbrief. Die ganze Welt steht unter dem Gericht Gottes. Und in Christus Jesus, in Kreuz und Auferstehung, ist eine ganz neue Welt ins Leben gerufen worden. Und darum geht es, um diese neue Welt. Das muss man also fein auseinanderhalten, damit man nicht verführt wird. Judas verfolgte also durchweg irdische Ziele. Hinzu kam, wie wir bereits gehört haben, dass er ein Dieb war, dass er ganz bewusst in der Sünde lebte. Er hatte also ein Geheimnis mit der Sünde. Wir lesen davon im Johannesevangelium, Kapitel 12. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben worden. Und nun macht Johannes folgende Bemerkung. Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Das heißt also, Judas verwaltete die Kasse und ließ dabei einiges in seine eigene Tasche fließen. Judas war also ein niedrig gesinnter, habsüchtiger Mann, ein Betrüger. Und so haben wir gelesen im Matthäus-Evangelium, dass er die hohen Priester fragt, was wollt ihr mir geben? Der war bereit, unseren Herrn Jesus für 30 Silberlinge zu verraten. Ein Mann, der ein Geheimnis hatte mit der Sünde. Und das, obwohl er 3 Jahre mit dem Herrn Jesus Christus zusammenlebte. 3 Jahre lang die Nähe unseres Herrn hatte. Er sah die Zeichen und Wunder, die er tat. Er hörte die Botschaft, die Jesus verkündigte. Und was vielleicht das Entscheidende ist, er sah, wie Jesus umging mit den Sündern, wie er umging mit den Zöllnern und Huren, wie er die Pharisäer in ihre Schranken wies, aber wie er ein großes, liebendes Herz hatte für alle, die unter ihrer Sünde litten. Das sah Judas. Und es wäre doch die Möglichkeit für ihn gewesen, jetzt zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, du siehst, was ich für einer bin, ein Dieb, und ich komme davon einfach nicht los. Ich werde damit nicht fertig. Und Jesus hätte ihn ganz gewiss nicht zurückgestoßen, ganz gewiss nicht. Hier wäre die große Chance für Judas gewesen, in das Licht Gottes hineinzutreten und von der Macht der Sünde befreit zu werden, durch Jesus. Aber er wollte nicht loslassen. Er hielt fest an der Sünde. Er lebte ganz bewusst in der Sünde und war dabei ein großartiger Schauspieler. Stellen wir uns das einmal vor, 3 Jahre zusammen mit Jesus, aber nicht nur zusammen mit Jesus, sondern 3 Jahre zusammen auch mit den anderen Jüngern. Und als der Herr Jesus dann den Jüngern offenbarte, dass einer unter ihnen ihn verraten würde, fragten sie, bin ich's? Keiner dachte daran, es könnte der Judas sein. Und sie wurden sehr betrübt, so heißt es hier, und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Also jeder hielt es für möglich, dass er der Verräter sei, aber nicht, dass Judas es wäre. Übrigens eine wichtige Frage für uns alle, dass wir nicht meinen, bestimmte Dinge könnten uns nicht passieren. Jeder sollte sich fragen, Herr, bin ich's? Judas war also ein großartiger Schauspieler, der seine Sünde vor den anderen so verbergen konnte, dass keiner auf den Gedanken kam, er könnte einmal den Herrn Jesus verraten oder er könnte ein Dieb sein. Und so ging es mehr und mehr bergab mit Judas bis zum Schluss, bis zu diesem schändlichen Verbrechen an unserem Herrn Jesus. Wie ernst mahnt uns die Passionszeit, in der wir uns befinden, doch zu unterscheiden zwischen dem Reich dieser Welt und dem Reich Gottes. Das Zentrum des Reiches Gottes ist das Kreuz, ist die Versöhnung mit Gott durch das Blut Jesu. Und wie ernst mahnt uns die Passionszeit dazu, kein Geheimnis mit der Sünde zu haben. Ich weiß nicht, wie es mit uns persönlich steht. Jeder von uns hat so seinen Kampf mit der Sünde. Der eine mehr hier, der andere mehr woanders. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder in das Licht Jesu hineintreten. Ihm unsere Sünde bekennen, da wo wir gefallen sind, um gereinigt zu werden durch das Blut Jesu. Das ist doch die großartige Möglichkeit, die jeder einzelne von uns immer wieder hat vom Evangelium her. Nur nicht festhalten. Und wenn wir merken, wir wollen gar nicht loskommen von der Sünde, dass wir es dem Herrn Jesus sagen. Dass wir ihm sagen, Herr, ich will eigentlich gar nicht, mach mich doch willig. Du siehst doch meine Schwachheit, meine Unwilligkeit, mein Unvermögen. Mach mich willig und mach mich fähig, die Sünde loszulassen. Das ist also das Erste, das ist die tragische Gestalt in der Bibel, Judas, der 3 Jahre mit dem Herrn Jesus und mit den anderen Jüngern zusammenlebte und doch ein Geheimnis hatte mit der Sünde und irdische Hoffnungen hatte und keine himmlischen. Wir kommen nun zu Petrus. Auch Petrus ist eine tragische Gestalt. Sein Verhalten nimmt im Passionsgeschehen einen breiten Raum ein. Doch bei Petrus wird eben im Unterschied zu Judas deutlich, wie groß Gottes Gnade ist für bußfertige Sünder. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Judas und Petrus. Petrus kam zur Buße, machte eine ganz, ganz bittere Erfahrung, aber er kam zurecht. Er beugte sich vor Jesus und demütigte sich vor Gott. Und der Herr vergab ihm. Das ist das Entscheidende. Wir fragen uns, wie konnte es zur Verleugnung Jesu durch Petrus kommen? Ich lese dazu ebenfalls aus Matthäus 26 einen Vers, den 33. Vers. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Hier haben wir es also mit einem Jünger zu tun, der mit ganzer Hingabe, mit seinem ganzen Herzen an Jesus hing. Jesus im Stich zu lassen, das war für Petrus ein unerträglicher Gedanke. Er liebte seinen Herrn. Dieses Zeugnis müssen wir ihm einfach ausstellen, um ihm gerecht zu werden. Er war eine aufrichtige Seele. Und doch kam er zu Fall und wir fragen uns, warum? Nun, Petrus überschätzte sich selbst. Petrus war sicherlich kein Feigling. Das zeigt sich in der Situation, als man Jesus gefangen nehmen wollte. Da zieht er sein Schwert und haut einem Knecht des hohen Priesters das Ohr ab. Er war bereit, für Jesus seine letzten Blutstropfen zu vergießen, sich für ihn einzusetzen, für ihn zu kämpfen. Ganz gewiss, Petrus war kein Feigling. Er war ein sehr, sehr mutiger Mann. Doch Gottes Reich wird eben nicht durch das Schwert aufgerichtet, sondern durch das ohnmächtige Leiden und Sterben des Messias. Das ist das Entscheidende. Und hier war Petrus vollkommen überfordert. Vollkommen. Später schreibt er dann den Sklaven in der Gemeinde Jesu, das ist Gnade vor Gott, wenn jemand um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Das ist Gnade. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat, in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seele. Da haben wir einen ganz anderen Petrus vor uns. Einen Petrus, der nicht mehr überzeugt ist von sich selbst und von seinem eigenen Vermögen, Jesus treu zu bleiben, sondern einen Petrus, der wohl weiß um den Weg der Nachfolge Jesu, den Weg des Kreuzes, aber doch sein ganzes Vertrauen allein auf die Gnade Jesu setzt. Das ist Gnade, sagt er, wenn jemand das Unrecht erträgt, wenn jemand um des Gewissens willen leidet. Also, als Petrus dann später diesen Brief schrieb an die Gemeinde, da war er völlig schwach und hilflos geworden in sich selbst und lebte allein von der Gnade Jesu. setzte sein Vertrauen nicht mehr auf sich selbst. Das ist also der Grund dafür, dass Petrus seinen Herrn verleugnete, dreimal verleugnete. Er war überzeugt von sich selbst. Ihr Lieben, lasst euch nochmal erinnern an Pastor Christlieb. Als es um einen tiefen Sündenfall ging, um den tiefen Sündenfall eines Glaubensbruders, da sagte ein anderer zu ihm: Nicht wahr, Alfred, das hätte dir nicht passieren können. Und darauf antwortete Christlieb: Wenn mich Gottes Gnade nicht halten würde, wäre ich auch dazu fähig. Und das sind Worte aus dem Munde eines Mannes, der solch eine Liebe und solch eine Heiligkeit ausstrahlt, dass ein Kind, das ihn an der Tür empfing, seiner Mutter zurief: Der Heiland steht vor der Tür. Und dieser gottselige Mann war doch zutiefst erfüllt vom Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit und lebte ganz alleine aus der Gnade des Herrn Jesus, von nichts anderem. Das ist das Geheimnis eines geheiligten Lebens. Dass wir nicht mit der Zeit denken, es wäre besser mit uns geworden, so wie wir von Natur aus sind, sondern dass wir erkennen, welch ein tiefes Verderben in uns steckt und wir von der Gnade Jesu leben. Da ist auch der Heilige Geist, der Veränderungen wirkt. Natürlich wirkt der Heilige Geist Veränderungen in unserem Leben, aber nur auf dieser Grundlage. Dass wir nicht der Meinung sind, das, was anderen passiert, das könnte uns nicht passieren. Wenn Gott nicht seine bewahrenden Hände über uns hält, sind wir zu allem Bösen fähig. Ob wir das so empfinden oder nicht, das ist eine Tatsache. Das gilt es zunächst einmal von dem her, was die Heilige Schrift lehrt, zu glauben. Wie Luther damals gesagt hat, auch die Sünde muss zunächst einmal geglaubt werden, dass wir wirklich so verdorben sind in uns selbst, dass wir zu allem Bösen geneigt und fähig sind. Ja, wer empfindet das immer so? Und doch lehrt es die Heilige Schrift. Und es deckt sich dann auch mehr und mehr mit den Erfahrungen. Wenn es auch nicht äußerlich zu einer Tat kommen muss, so öffnet uns der Herr doch mehr und mehr durch sein Wort und durch den Heiligen Geist die Augen für dieses Sündenverderben, das in uns steckt. Der erste Schritt zu einem tiefen Fall ist immer der, dass wir meinen, uns könnte das nicht passieren. Das ist immer der erste Schritt. Also demütigen wir uns vor Gott, sagen wir ihm: Herr, ich empfinde das zwar nicht so, dass ich zu allem Bösen fähig wäre, zu dem Bösen, was in dieser Welt alles so geschieht. Nehmen wir das Beispiel dieses schrecklichen Amoklaufes. Ich empfinde das nicht, dass ich dazu fähig wäre. Und doch, wenn du deine Hand nicht über mir hältst und wenn die Finsternismächte sich aufmachen, die Stunde der Finsternis kommt, dann weiß ich nicht mehr, was ich tue. Herr, sei mir Sünder gnädig, halte deine Hand über meinem Leben. Lasst uns also durch diese Passionszeit gehen als solche, die sich ihres eigenen Verderbens und Unvermögens bewusst sind und ein gesundes Misstrauen gegen sich selbst haben. Und zwar bleibend, ihr Lieben, bleibend. Ein gesundes Misstrauen gegen sich selbst haben, das Hand in Hand geht mit dem rechten Vertrauen zu unserem Herrn Jesus Christus. Das beides gehört zusammen. Ein gesundes Misstrauen gegen uns selbst und ein Vertrauen, ein herzliches Vertrauen zu unserem Herrn Jesus Christus. Nun kommen wir zu Thomas. Thomas ist ja bekannt durch die Worte, die der Herr Jesus nach seiner Auferstehung zu ihm sprach: Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Von daher, von der Begegnung, die Jesus mit Thomas hatte nach seiner Auferstehung, ist er uns besonders bekannt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Nun schauen wir einmal hinein in das Johannesevangelium, Kapitel 11. Und lesen Folgendes. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, nämlich mit Jesus, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Was geht voraus? Jesus hatte erfahren, dass Lazarus erkrankt war. Er macht sich aber nicht sofort auf den Weg. Lazarus musste erst sterben, damit Jesus dieses Wunder der Totenauferweckung an ihm tun konnte. Jesus macht sich also nicht sofort auf den Weg, sondern bleibt zunächst noch, macht aber seinen Jüngern dann deutlich, dass er wieder nach Judäa gehen wollte, zu Lazarus. Und da äußern die Jünger doch ihre Bedenken. Seine Jünger aber sprachen zu ihm: Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen, nämlich dort in Judäa, und du willst wieder dorthin ziehen? Das ist doch viel zu gefährlich. Aber als die Jünger dann merken, der Herr bleibt dabei, da lenken sie ein, da beugen sie sich darunter, und da kommt es zu diesem Ausspruch aus dem Munde des Thomas: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas ist also bereit, mit Jesus den Leidensweg zu gehen. Er ist bereit, sogar für Jesus und mit Jesus zu sterben. Aber die Sache Jesu scheint ihm doch eine verlorene Sache zu sein. Später hatte er die größten Probleme, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Thomas akzeptiert zwar den Leidensweg Jesu, ist sogar bereit, mit ihm zu sterben, aber doch nur in einer resignierten und schwermütigen Weise. Vom Sieg Jesu durch sein Leiden und Sterben hat Thomas nicht die geringste Ahnung. Da weiß er nichts davon. Und ich denke, dass Thomas denen in unserer Zeit ähnelt, die die Passion Jesu mehr aus einer menschlichen, tragischen Sicht betrachten und weniger vom Triumph Gottes her. Das ist ein wichtiger Unterschied. In jedem Jahr findet hier bei uns im Wuppertal eine Prozession statt, die von der italienischen Gemeinde veranstaltet wird. Und da geht es eben darum, den äußeren Leidensweg Jesu darzustellen. Nun, abgesehen von den Bedenken, die wir gegenüber einer solchen Darstellung haben, liegt hier der Akzent auf dem äußeren Leiden Jesu. Und wir werden erinnert an die Worte, die Jesus auf dem Weg zum Kreuz sprach, zu den Frauen, die klagten und weinten: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Und dann kündigt er ihnen das schreckliche Gericht Gottes an. Weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Vor vielen Jahren ließ ich einmal am Karfreitag im Gottesdienst ein Freudenlied anstimmen. Und da kam nun nach dem Gottesdienst eine Glaubensschwester zu mir und beklagte sich darüber. Karfreitag ist doch kein Grund zur Freude, oder? Karfreitag denkt man nach über das bittere Leiden unseres Herrn Jesus, über die Schmerzen, die er erdulden musste. Da hat man doch keinen Grund zur Freude. Aber ich habe dann versucht, ihr deutlich zu machen, dass das auf der einen Seite wohl wahr ist, auf der anderen Seite aber auch Karfreitag ein Tag größter Freude ist, ein Tag des Triumphes, ein Tag, an dem wir den herrlichen Sieg Jesu am Kreuz über alle Mächte der Finsternis und über die Macht der Sünde feiern. Herrlicher Triumph, den der Herr Jesus Christus dort errungen hat am Kreuz. Natürlich, auch die andere Seite sehen wir. Wir sehen, was es den Herrn gekostet hat, uns zu erlösen. Wir sehen seine körperlichen Leiden. Und vor allen Dingen denken wir an seine seelischen Leiden, die der Prophet Jesaja in Kapitel 53 prophezeit hat. Seine Seele hat sich abgemüht, abgequält. Und dann denken wir daran, dass der Zorn Gottes auf ihm lastete, als er rief: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war tiefste finsterste Gottverlassenheit. Das ist etwas, was niemand zu erdulden braucht, der an Jesus glaubt. Deshalb dürfen wir dieses herrliche Wort in Anspruch nehmen aus dem Hebräerbrief: Ich will dich nie verlassen noch versäumen. Ich will dich nie verlassen, weil Jesus dort am Kreuz von seinem himmlischen Vater verlassen wurde, um unserer Sünde willen. Natürlich denken wir daran, was es den Vater gekostet hat, den Sohn zu geben, und was es den Sohn gekostet hat, diesen Leidensweg zu gehen. Und doch, sein Leiden ist unsere Erlösung. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Die Reinigung von meinen Sünden ist vollbracht. Kannst du das sagen? Kannst du Gott danken dafür? Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz die Reinigung von meinen Sünden, von aller meiner Schuld vollbracht hast. Was ist noch vollbracht? Vollkommener Gehorsam Gott gegenüber, der dir und mir durch den Glauben stellvertretend zugerechnet wird. Eine vollkommene Gerechtigkeit, die ich in Anspruch nehmen darf im Glauben, wodurch sich der Himmel für mich öffnet. Es ist vollbracht. Das heißt also, Karfreitag ist ein Tag der Besinnung im Blick auf das Leiden Jesu, aber auch ein Tag des Triumphes, ein Tag der Freude. In der Vergangenheit war es immer so, dass der Karfreitag der höchste Feiertag der evangelischen Christen gewesen ist. Der höchste Feiertag. Und das nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, weil dort alles geschehen ist zu unserem Heil. Wenn das nicht ein Grund zur Freude ist, wie groß ist das Opfer, das Gott für dich und für mich gebracht hat? Wie groß das Leiden Jesu? Doch wie herrlich ist auch der Sieg, den Jesus für uns errungen hat, über die Sünde, den Satan und den Tod. So wollen wir diese Seite auch sehen, ganz besonders sehen. Und nicht in einer, in einer menschlichen, seelischen Leidensstimmung durch diese Passionszeit hindurchgehen. Wir wollen diese Passionszeit ganz bewusst erleben, als solche, die wissen, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Als solche, die kein Geheimnis mit der Sünde dulden. Und als solche, die sich nicht selbst überschätzen, sondern ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen und sich freuen über das herrliche Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Wenn das so ist, dann erleben wir miteinander eine gesegnete Passionszeit. Amen.